Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und bei mir ist heute in der Folge Frau Sidorela Brodersen. Hallo, Frau Brodersen.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, wie wir es immer machen, werden wir Frau Brodersen ganz kurz vorstellen als Alumna der Fernuniversität. Und Frau Brodersen ist aufgewachsen in Albanien, hat dort ihr Abitur gemacht und danach auch ihr Bachelorstudium absolviert in VWL an der Universität in Tirana. Und anschließend, oder sagen wir mal, nach einer kleinen Pause, ist sie dann gewechselt an die Fernuniversität in Hagen und hat dort den Master Wirtschaftswissenschaften absolviert. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Sie war im Skiseminar dabei und hat auch Abschlussarbeit geschrieben, und als typische Fernstudentin oder Ex-Fernstudentin ist man auch noch beruflich tätig, man macht was Vernünftiges, und sie arbeitet bei einem dänischen Unternehmen im Bereich nachhaltige Energieprojekte, insbesondere Offshore-Windparks, und in dem Bereich kann ich jetzt schon mal sagen, hat sie auch ihre Masterarbeit geschrieben, aber da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Ja, starten wollen wir in die heutige Folge, weil es einfach so sein muss mit einem albanischen Hintergrund. Fernuni ist ja sehr divers aufgestellt. Ich glaube, nirgendwo gibt es so viele diverse Studierende wie an der Fernuniversität. Aber ich muss dazu sagen, albanische Studierende oder ex-albanische Studierende habe ich noch gar nicht so gehabt. Und ich kenne das Land selber nicht. Und von daher vielleicht, Frau Brodersen, können Sie mal ein bisschen was über Ihr Land erzählen zum Einstieg, den Sie ja die ersten Jahre Ihres Lebens verbracht haben, und das vielleicht ein bisschen mit Deutschland vergleichen, wenn es geht.
Ja, sehr gerne. Also ich komme ja aus Albanien. Gebürtig komme ich aus Nordalbanien, bin aber in Tirana, in die Hauptstadt, aufgewachsen. Dort habe ich mein Abitur abgeschlossen und dann direkt nach der Abitur habe ich dann meinen Bachelor angefangen in VWL. Hab dann bis, ja, als ich 23 war, dann bin ich nach Deutschland gekommen. Also ich habe dann ziemlich lange auf jeden Fall in Albanien gelebt, habe dort noch sehr viele Freunde, Verwandte und Familie noch und wir sind regelmäßig zu Besuch. Im Vergleich zu Deutschland kann ich schon mal sagen, dass wir ein besseres Wetter haben, auf jeden Fall, und eine bessere Klima, also auf jeden Fall Mittelmeer Klima. Ja, wir haben auch, habe tatsächlich auch die Zeit als Studentin sehr viel auch genossen, viel mit Freunden unterwegs, sowohl auch im Norden, in den Bergen, als auch am Strand im Süden oder auch direkt eine Stunde entfernt von Tirana, von wo ich da gelebt habe. Also kann ich eigentlich, habe ich sehr gute Erinnerungen und kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall.
Also das ist ja ein relativ kleines Land, also wenn ich mich nicht irre, so mit 2,45 Millionen, glaube ich, so. Ne?
3,8, ja.
2,8, okay, gut, ist
Ja,
mehr
ja.
jetzt. Und also ich, wie gesagt, war selber, wie gesagt, nicht da, aber Bekannte von mir sind da im Urlaub gewesen, also mehrere jetzt sogar schon, und die schwärmen alle von dem Land. Also kann man in dem Land gut Urlaub machen, oder was gibt es denn sonst noch in dem Land?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Wetter ist da sehr lange gut. Man kann wirklich von auf jeden Fall von Ostern, von O bis O, wie man so hier sagt, von Ostern bis Oktober Urlaub machen. Sehr gutes Wetter dabei. Ich würde sagen, wenn man wirklich nur Strandurlaub machen möchte, dass man wirklich am Strand liegen möchte, kann man auch im Hochsommer fahren. Wenn man aber ein bisschen mehr auch von der Kultur, ein bisschen mehr, Albanien ist ja klein und man kann wirklich auch sehr viel sehen. Also man kann, kurze Wege sind halt und man kann wirklich sehr viel mitnehmen. Dann würde ich eher Frühjahr und Herbst empfehlen, weil dort die Hitze nicht so extrem ist und man kann dann natürlich auch im Meer baden, man kann aber auch ein bisschen Sightseeing machen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten, wenn man wirklich nur am Strand liegen möchte, kann man auch im Hochsommer gehen, dann ist das Wasser schön warm. Ja, also wunderbar. Also sehr viele Museen, sehr viel Geschichte steckt in ganz viele kleine Städte in Albanien. Ich glaube, es ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Auch Wandern kann man sehr gut in den Bergen, sogar auch im Süden, aber auch im Norden ist auch sehr bekannt und sehr beliebt. Genau.
Nun waren Sie beim Skiseminar dabei, aber für Skifahren reicht es nicht, ne? Dafür ist
Nee, leider nicht. Es sind schon ein paar Projekte, habe ich gehört,
Mhm.
dass die so Skigebiete machen, aber bis jetzt noch nicht. Aber so kommt so langsam auch. Es wurde auch viel investiert, auch die letzten Jahre auf jeden Fall in Skihütten und so Skidörfer, aber so richtig Skigebiete, wie man das so zum Beispiel in der Schweiz oder jetzt Österreich kennt, leider noch nicht. Das kommt aber sicher noch.
Okay, jetzt ist ja ganz interessant. Sie haben es ja auch kurz erwähnt. Sie haben ja Ihren Bachelor an der Uni gemacht in Tirana, in der Hauptstadt. Und VWL, wie stellt man sich das so vor? Ist das so wie bei uns in Deutschland oder ist das Studium da völlig anders?
Also wir haben auch das Bologna-System, was jetzt auch, würde ich mal sagen, es ist schon wie hier. Habe ich natürlich tatsächlich auch viele Bekannte gehabt und Freunde, die dann auch Austauschsemester gemacht haben. Das ist natürlich auch möglich und die hatten jetzt keine Probleme, dass irgendwie da so viele Unterschiede waren. Und was ich auch selber gemerkt habe, ich habe ja VWL studiert und dann, als ich in der Fernuni kam, habe ich dann gedacht, es wäre eine schlaue, kluge Entscheidung, war tatsächlich auch so, erstmal mit VWL-Modulen anzufangen, damit ich ein bisschen warm werde mit dem Fernuni überhaupt. Und ich muss sagen, das fiel mir wirklich sehr leicht einzusteigen. Ich habe damals, glaube ich, angewandte Ökonometrie und öffentliche Ausgaben, was viele vermeiden. Aber das war für mich,
Also
das
vier
war.
Module im Master, muss man kurz einen kleinen Einschub machen. Ja,
Ja,
genau.
genau, da sind die Module im Master, aber weil ich diesen Vorwissen natürlich, diesen ja, Background hatte vom Bachelor, fiel mir tatsächlich leicht und ich würde jetzt in diesem Hinblick sagen, dass es keine großen Unterschiede gibt. Auf jeden Fall war.
Ich mache an dieser Stelle mal kurz Werbung, übrigens für meine VWL-Kollegen oder überhaupt für das Fach VWL. Das sage ich jetzt als BWLer. Weil so von der Historie, also als ich so studiert habe in den 80ern, da war mehr VWL als BWL. Da fing BWL so langsam an, überhaupt auch anzufangen. Ne? Und dann hat die BWL die VWL ja komplett überholt, muss man wirklich sagen. Es gibt da kaum noch reine VWL-Studiengänge. Aber die finde ich total wichtig, weil man sieht jetzt gerade in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also wir haben jetzt April 25, wo wir aufnehmen, auch weltwirtschaftlich, dass es dieses Wissen über VWL eigentlich, was so ein bisschen so dahinter steht, also in meinen Augen irgendwie komplett verloren gegangen ist. Es gibt kaum Leute, die studieren das und dann kein Wunder, dass diese Leute dann irgendwo nachher in der politischen Verantwortung oder wo auch immer sind im Unternehmen, da diese Zusammenhänge gar nicht mehr so richtig erkennen. Ne? Also ja.
Das stimmt. Also ich weiß das noch auch, als ich im Studium Kontakt mit manchen Studenten hatte und dann gibt es so diese WhatsApp-Gruppen, wo man sich da austauscht mit den Studenten und dann beim Vorstellung, dann habe ich gesagt, ich habe VWL studiert und viele haben tatsächlich die Fragen gestellt, was ist denn, was ist das denn überhaupt so? Was, also völlig das falsche Bild auch. Finde ich auch zu schade, weil das auch ganz, ganz toll ist, wirklich auch eine allgemeine Bildung in der Wirtschaft bildet und sehr gut vielleicht auch später für einen selber ist, die Zusammenhänge gut zu verstehen. Und natürlich dann hat ja auch direkten Einfluss zum Unternehmen. Also ich finde, die kann man gar nicht so auseinanderhalten. Die muss man als Gesamtbild sehen auf jeden Fall. Und ja,
Von
ich.
der Studierendenschaft haben Sie ja kurz erwähnt, dass da wohl auch ausländische Studierende gewesen sind, aber das meiste sind schon Einheimische, würde ich sagen, oder kommen die von überall her?
Tatsächlich, also viel aus Deutschland, aus Österreich auch. Ich glaube, ja, schon. Also andere habe ich jetzt nicht kennengelernt
Wie sind
von.
denn die klassischen Vorlesungen? Werden die in Englisch gehalten oder in Albanisch oder?
Ach so, in Albanien. Ja, also auf jeden Fall viel auf Albanisch, aber ich muss auch sagen, wir haben viel auch mit englischen Skripte gearbeitet und wie man auch so kennt, natürlich die Literatur kommt ja auch nicht dran vorbei. Also Englisch war immer präsent. Genau. Ja.
Aber Unterrichtssprache ist schon noch überwiegend dann Albanisch.
Ja, Albanisch, genau, Albanisch. Obwohl ich jetzt auch viel mitbekommen habe, dass es auch sehr viele Austauschstudenten gibt, die nach Albanien dann in der Uni, ja, vor allem, genau. Ich habe ja in der Universität Tirana die an der Universität studiert und das ist eins der besten Unis, kann ich schon mal sagen. Ein bisschen auch Werbung für meine Uni in Albanien. Genau, staatliche Uni, also eins der ältesten. Also
Also keine Studiengebühren an die oder
genau, also so wie bei Fernuni. Nee, das
ja.
ist alles genau.
Ja,
Ja,
sehr schön.
staatlich.
Okay, also wen es interessiert, ne, und wenn man außerhalb von Deutschland studieren möchte, kann das gerne in Albanien
Auf
machen,
jeden
an der
Fall.
Uni in Tirana oder wer urlaubsmäßig hinfahren will, egal wann, Frühjahr oder Herbst, kann das auch gut bei Ihnen machen, Sommer natürlich auch.
Ja, total.
Ja, okay, dann kam so ein bisschen der Cut in Ihrem Leben, sage ich jetzt mal einfach, oder zumindest
Ja,
einfach.
genau.
Und dann sind Sie nach Deutschland gekommen und ja. Außer dem Wetter gab es noch andere Sachen, wo Sie gesagt haben, oha, was ist das denn hier?
Ja, also auch wie das Leben hier so schnell und das ist ein sehr schnelles Leben und sehr strukturiert. In Albanien oder generell so im Mittelmeer, da fängt man mit so einem Kaffee an, erstmal geht man erstmal so durch den Tag, dann kann der Tag so richtig starten und wir sind auch viel draußen und mir fehlt so manchmal so zum Beispiel hier im Winter, was mich so wirklich immer noch mit Probleme habe, ist, man sieht kaum Menschen in den Straßen. Genau, vielleicht liegt es ja auch daran, weil ich jetzt auch so ziemlich in Norddeutschland wohne, etwas klein, aber man sieht wirklich also fast kaum Menschen draußen und das fehlt mir, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall und auch diese, ja, diese Strukturierung, wir haben Termin um 15 Uhr und dann ist es der Termin um 15 Uhr, musste ich natürlich auch lernen. Ja, also im Mittelmeerraum wird das ein bisschen alles lockerer gesehen.
Ja, genau. Ja, okay. Und so, ansonsten haben Sie sich dann gut eingelebt in Deutschland, was so, ich sage jetzt mal so, also so als Ausländer, der hierher gezogen ist, wo ich mal sage, erstmal diese ganze Bürokratie, die nervt mich schon immer, also in der Verwaltung, tausend Sachen, die immer zu erledigen sind und so. Und hat Sie das nicht genervt? War das kein Problem für Sie? Oder haben Sie gesagt, ach, das ist bei uns ja auch so?
Es war schon dann natürlich geplant, dass ich ja nach Deutschland komme, wollte ich direkt nach dem Studium. Und die Bürokratie hat tatsächlich schon in Albanien angefangen, sage ich mal, um mich zu vorbereiten und nach Deutschland zu kommen. Ich wusste ja, dass ich meinen Master irgendwann machen möchte. Ich wollte das natürlich in Präsenz machen. Es hat sich dann anders irgendwie alles entwickelt, aber dann habe ich erstmal gefragt, was brauche ich denn überhaupt für Papiere mitnehmen, damit das in Deutschland anerkannt wird und ich dann so mich bewerben kann bei der Unis. Und da fing schon dann los. Ich habe dann so einen Stapel mit Papieren übersetzt und mit Apostille irgendwie, also wirklich ganz, ganz wild und alles, ja, in Englisch. Ich habe dann alles fertig gemacht und ich dachte, oh je, es geht langsam los. Also da war ich schon vorbereitet und ja, in Deutschland dann natürlich sehr viel Bürokratie, auch visamäßig, aber ich glaube, ich bin dann sehr schnell, ich bin ein Mensch, der sehr schnell sich anpasst und auch dazu lernt. Wenn ich jetzt zurückdenke, es hat mich genervt, aber in dem Moment habe ich nicht so irgendwie mitbekommen. Ich hatte ein Ziel und ich wollte einfach weitermachen.
Ja, vielleicht ist das auch in meiner Phase, wo ich bin ja nun einen Tick älter. In so einer Phase nervt einen das vielleicht wieder, aber gut, ich meine, das ist eine andere Sache.
Ja, wenn ich jetzt denke, tatsächlich, aber ich hab mir das so in Kauf genommen und war dafür auch vorbereitet und hatte auch tatsächlich auch viel gehört, Bürokratieland und viel Papierkram. Also dementsprechend ist mir das jetzt nicht so, ja, lästig gefallen damals.
Okay. Naja, vielleicht können wir uns ja in Deutschland noch ein bisschen weiterentwickeln, was Digitalisierung angeht. Und jetzt mache ich mal die Brücke, wobei in Anführungszeichen die Brücke zur Fernuniversität. Also, Sie hatten ja eben schon erwähnt, eigentlich wollten Sie ja in Präsenz studieren und dann hat sich es anders ergeben und dann sind Sie an der Fernuni gelandet. Und wie ist das gekommen?
Ach, es war tatsächlich auch nicht geplant. Ich war so fest überzeugt, dass ich in der Präsenz studieren möchte, dass ich auch auf Englisch tatsächlich und hatte auch sogar diesen IELTS-Prüfung im Englischen dann auch absolviert, dass ich mir wirklich mich so dann bewerben konnte und studieren konnte, mein Masterstudium. Aber ich kam nach Deutschland, habe erstmal angefangen zu arbeiten, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, dann kam der Kleine und Ich wohne ja auch in Norddeutschland, wie gesagt, und dann auch mit Kleinkind, ein Präsenzstudium, das wäre nicht so gegangen. Und ich weiß, dass noch in einer Familienfeier habe ich dann Verwandten von meinem Mann getroffen und habe ihnen darüber erzählt, dass ich so gerne studieren möchte, aber mit Kleinkind sehe ich das echt schwierig, wie das wird. Und dann hat er mich tatsächlich über Fernuni erzählt und da war ich total begeistert, weil für mich war wirklich eine einmalige Möglichkeit sozusagen. Habe mir dann schlau gemacht, habe mich sofort mit Fernuni in Verbindung gesetzt mit dem Auslandsamt, habe erstmal meine ganzen Papiere geschickt auf Englisch und die haben gesagt, ja, sie können hier studieren, sie müssen aber den Deutschkenntnisse schon also nachweisen. Und dann hat schon quasi ja meine Lernmarathon angefangen. Erstmal Deutsch gelernt und erstmal Deutschkurse belegt und den Test DAF, das Test Deutsch für Fremdsprache, als Fremdsprache genau erfolgreich absolviert und somit konnte ich dann mich bewerben. Und Oktober 2020 habe ich dann mit der Fernuni angefangen. Es war, wie gesagt, also die Entscheidung für die Fernuni war dann quasi so, war schon getroffen. Also auch staatlich, wirklich preisgünstig. Jetzt gehe ich zum Vorteilen der Fernuni, aber und auch sehr Flexibilität bietet natürlich auch, sowohl für Berufstätige, auch für nebenbei für Familie. Es war eine tolle Möglichkeit und war sehr dankbar auch dafür tatsächlich.
Ja gut, was die Flexibilität angeht, sind wir, glaube ich, unschlagbar, dass es kaum Präsenzveranstaltungen gibt, ne? Das muss man wirklich sagen. Und wenn Hissens Hütten zum Ende des Studiums, beziehungsweise dann freiwillig, wobei das meiste ja auch alles jetzt mittlerweile nur noch online abläuft und das ist ganz gut so. Sie hatten ja gesagt, Sie hatten den Vorteil, weil bei uns an der Fernuniversität ist der Master ja Wirtschaftswissenschaft, also das heißt, man hat auch einen VWL-Anteil drin, das schreckt also einige ab, sage ich jetzt mal.
Ja, das stimmt, ja.
Hatten Sie einen Vorteil, weil Sie ja im Grunde genommen was mitgebracht haben aus Ihrem
Genau.
Bachelorstudium? Aber ist Ihnen das nicht schwer gefallen, die Skripte auf Deutsch zu lesen? Weil die sind ja nun mal so akademisch, wissenschaftlich, theoretisch ausgedrückt. Da haben auch viele, viele Probleme mit, weil es ist ja im Grunde genommen eine Vorlesung, nur
Ja.
übersetzt in ein Skript. Aber Ihnen ist das nicht weiter schwer gefallen?
Auf jeden Fall, das ist mir sehr schwer gefallen, muss ich sagen. Ich hatte dann direkt beim ersten Semester klassisch auch empfohlen von der Fernuni die Pflichtmodule erstmal beide gewählt. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, okay, im BWL, also mit Rechnungslegung ist ja auch rein BWL, das fällt mir viel zu schwer, weil ich hatte auch diesen Vorwissen nicht und auch die Sprache, dann fand ich das umso schwieriger. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich das mal, ich verschiebe das noch ein Semester weiter und habe dann mit VWL dann Modulen angefangen. Und da waren sehr viele mathematische Lösungen und das fiel mir tatsächlich dann sehr, sehr leicht. Und ich habe auch die Sprache sehr, also da habe ich die Sprache wirklich gut verstanden und bin auch sehr gut durchgekommen. Vielleicht lag es auch ein bisschen am Vorwissen, aber auch, weil die nicht so viel, sage ich mal, wörterlästig waren. Also auch nicht so viel Umfang, war für mich ein sehr guter Einstieg, weil das hat mich natürlich weiter motiviert dann zu machen. Aber dann später auch sogar 2 Semester später mit dem Rechnungslegen da und überhaupt mit BWL, das habe ich dann schon gemerkt, dass ich da wirklich irgendwie doppelt mich so viel anstrengen muss. Und dann wurde aber auch die Sprache besser. Also es wurde alles besser mit der Zeit, muss ich dann auch sagen. Es war ja auch Corona. Also ich habe ja direkt so mittendrin im Corona angefangen. Das war natürlich auch eine andere Herausforderung, auch psychisch, weil man war wirklich nur zu Hause und wir hatten keine Betreuung für meinen Sohn. Also das war schon nicht einfach.
Würden Sie das stimmt, das würde ich auch so unterschreiben. Das sagen viele, die jetzt nicht von der Muttersprache Deutsch sind, die sagen, das ist, wenn man eine Affinität zur Mathematik hat, das muss man jetzt ein bisschen unterstellen, dass es dann so ein bisschen einfacher ist am Anfang, ne? Also gerade
Total.
auch übrigens im Bachelor ist es bei uns genauso. Das ist da auch mit Mathe und Statistik und so, das ist ein
Ja.
Modul. Boah, das ist schon, ich will nicht sagen Hardcore, aber doch nahe dran. Aber dann hat man das Problem mit der Sprache nicht, ne? Wenn man die Sprache nachher aufgebaut hat, dann kommt das
Ja, genau.
später und dann kann man auch die späteren Module dann machen, die vielleicht mehr textlastig sind.
Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe sogar auch, wenn ich es zurückdenke, auch besser in die Modulen, wo es viel Rechnen war, besser abgeschnitten als in die Modulen, wo wirklich viel zu merken war, weil es tatsächlich noch immer noch für mich dann schwierig war, das alles zu merken. Es war natürlich auch, ja, wissenschaftliche Sprache für mich auch komplett neu und tatsächlich dann in der Prüfung auch die Aufregung und dann so, wie war das nochmal jetzt der richtige Begriff? Also, das muss ich so schon sagen, ja.
Würden Sie es denn begrüßen, wenn mehr englischsprachige Module da wären? Also die ganzen Pflichtmodule, Bachelor, Master und bei uns alle Deutsch. Und dann haben wir im Wahlpflichtbereich, macht der eine oder andere Kollege noch mal ein bisschen was. Ich habe momentan auch noch alles auf Deutsch. Würden Sie es begrüßen, wenn wir mehr englischsprachige Module
Auf
machen?
jeden Fall. Ich glaube, das würde die Fernuni auch sogar noch bunter machen mit den Studierenden und internationaler machen, weil man kann wirklich auch von Italien, was weiß ich, aus Frankreich, also das wäre dann international. Also da würde, glaube ich, nochmal die Fernuni wachsen. Also unglaublich viel. Ich, auf jeden Fall, ich wäre dafür, ja.
Ja, okay, ich nehme das mal mit. Also ich sehe das auch so, wobei natürlich immer die Frage ist, ich meine, wir sind ohnehin schon die internationalste Universität
Das
in Deutschland
stimmt.
übrigens, aber wir erschließen uns natürlich viele, viele neue Märkte und ich meine so richtig, also von der Muttersprache Englisch, da ist bei uns also kaum jemand, ne? Das ist dann viel auch Osteuropa irgendwie, das muss man fairerweise sagen, wo viel auch noch Deutsch gesprochen wird oder wurde, die bei uns studieren. Das ist eine ganze Menge gut, Österreich, Schweiz sowieso. Aber es ist, muss man drüber nachdenken. Und es geht jetzt ja auch ein bisschen einfacher. Also ich habe ja so einen kleinen Aufschlag gemacht bei uns in der Lern-App. Wir haben angefangen, erste Module auf Englisch zu übersetzen.
Ach, tatsächlich, weil ich
Ja.
damals den Lern-App auch benutzt, aber das war gerade raus und ich war ja auch fast fertig mit den Modulen und ich habe das, glaube ich, nur für Investitionscontrolling benutzt, kurz für ein paar Module und dann war es für mich dann auch nicht weiter relevant, weil ich dann später Masterarbeit geschrieben habe, aber das freut mich.
Ja, naja, die haben wahrscheinlich so ein paar allgemeine Module erstmal gehabt bei uns. Jetzt machen wir das auch so richtig für Module für die Fernuni und so, haben wir jetzt auch schon eingerichtet. Ja, und dann sind wir angefangen mit diesem Englischsprachigen und der Teufel steckt schon im Detail, muss ich sagen. Also
Ja.
gut, man hat jetzt DeepL, ne, danke dafür, ne, das übersetzt wirklich sehr gut. Also früher gab es nie so richtige gute Übersetzung. Wenn man selber machen sollte, puh, ha. Also von daher ist das gut, dann sitzen wir mit zwei Leuten gehen nochmal drüber. Aber es ist manchmal, wir haben auch Steuern schon übersetzt, also Grundlagensteuern im Bachelor haben wir auf Englisch übersetzt. Und dann stellen sich so Fragen, ja, was machen wir mit Einkommensteuergesetz? Ne? Also lässt man das jetzt so oder nicht? Übersetzt das? Also da ist noch viel Detailkram, aber jetzt sind
Jeden
wir erstmal
Fall, ja.
damit angefangen und ich überlege mal so ein bisschen, ist auch eine Ressourcenfrage, muss man fairerweise sagen,
Ja,
ob man
das
mal das
stimmt.
eine oder andere Modul dann vielleicht im Wahlpflichtbereich Controlling mal übersetzt, bietet sich Konzerncontrolling fast an im Master. Das ist aber auch jetzt wirklich eine Zeitfrage. Und dann müssen wir natürlich auch mal zwei Klausuren stellen, ne? Eine englische und eine deutsche.
Das ist dann
Ne?
wiederum ja auch Ressourcenfrage.
Ja, genau. Und da die Ressourcen ja momentan abgebaut werden, weil unsere Landesregierung in Nordrhein-Westfalen beschlossen hat, dass ab nächstem Jahr 2026 alle Unis sparen müssen, ne? Weil das Geld wird ja woanders ausgegeben als in Deutschland. Also ich glaube, das wird jetzt erstmal nicht besser, aber die Tools werden besser, ne? Dass man
Genau
beispielsweise
das.
sagen kann, man kann auf diese Tools aufbauen und
Auf jeden Fall,
dann
ja.
gucken, was man macht, ne? Ja, okay. Ja, vielleicht noch so in dem Vorteils-Nachteilsbereich der Fernuniversität gibt es noch so Punkte, wo Sie sagen würden, das hat mir besonders gut gefallen. Und gibt es noch Punkte, wo Sie sagen würden, also, nee, das geht auch anders. Mal abgesehen jetzt von dem Englischen, das haben wir jetzt.
Also auf jeden Fall die Flexibilität. Ich glaube auch jeder, der bei der Fernuni kommt, legt sehr viel Wert darauf, flexibel zu sein. Und das ist auf jeden Fall richtig gut. Also man hat kaum, vor allem nach dem Corona, also nach Corona, dann wurde das noch besser, sogar noch Klausuren online geschrieben. Ich habe, glaube ich, im ganzen Studium, mein Studium nur zwei vor Ort Klausuren geschrieben und alles dann online. Es war natürlich
Ja.
sehr, sehr gut. Preisgünstig auf jeden Fall, ist ja staatliche Uni, also da kann man wirklich nicht so viel drüber sagen oder meckern. Und Wenn ich jetzt zurückdenke, es war natürlich auch für die persönliche Entwicklung auf jeden Fall aus eine Herausforderung, aber auch so ein Wachstum, würde ich das sagen. Also ein Fernuni durchzustehen, braucht sehr viel Durchhaltevermögen und wirklich das ganze große Ziel immer im Blick behalten und nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube, da lernt man auch selber viel, viel daraus. Auch entwickelt man sich auf jeden Fall weiter. Genau, so das will ich auf jeden Fall sagen. Ansonsten für die Nachteile ist dann wiederum, ich finde, der Umfang der Lernmaterialien ist klar, man bekommt sehr viele Kreditpunkte, 10 Kreditpunkte pro Modul.
Das
Es
passt.
ist aber sehr viel, sehr umfangreich und dann wiederum, du hast nur 2 Klausurtermine im Jahr für die Prüfungen. Das ist dann wiederum nicht so flexibel. Die Prüfungskampagnen sind ja auch natürlich in diese Jahresübergangsphasen dann. Mit Kleinkind war man wirklich so mitten in Klausurphase entweder krank oder die Kita geschlossen. Also das war auf jeden Fall herausfordernd. Ich würde es sehr gut finden, wenn man vielleicht noch eine dritte Möglichkeit. Ich glaube, jetzt hat man sogar
Im
im
Bachelor,
September.
bei den Pflichtmodulen haben wir
Genau.
2 Klausurtermine im Semester, also 4 im Jahr jetzt, ne?
Oh, das ist dann neu, ja, das ist sehr gut. Also,
Das ist seit
weil
letztem Semester, ja.
ich finde, das ist so ein Widerspruch in sich dann bei der Uni, flexibel, weil du kannst von überall aus studieren, aber dann bei Klausuren ja nicht so flexibel sein.
Ja.
Genau.
Aber das ist jetzt, das ist wirklich eine Frage der Ressourcen. Also das
Ja.
will ich mich jetzt nicht
Ist,
rausreden.
ja.
Fernunistudium ist ja quasi umsonst, ist staatlich. Deswegen
Ja.
meckern übrigens auch viele eigentlich immer, weil die das nicht so sehen. Also es ist umsonst, dann kann man ja meckern und so. Nein, ist natürlich nicht umsonst, kostet eine ganze Menge, zahlt das Land Nordrhein-Westfalen. Und
Genau.
wirklich diese Prüfungstermine und so, das ist für uns echt eine Herausforderung, das mit unserer schmalen Fakultät, das alles zu leisten. Aber wir sind ja dabei. Also jetzt sind wir damit erstmal angefangen und je mehr wir online machen und mein Ziel ist ja auch sowas wie Bachelor-Pflichtmodule nachher mal irgendwann über die Lern-App abzuwickeln. Also das ist so unsere Mission. Bis dahin muss so ein bisschen IT-Landschaft gehen, aber dass man zumindest das so flexibel nachher handhabt, dass man wirklich als Student sagt, einen Monat habe ich da beispielsweise, muss ja nicht das ganze Semester frei machen und mache dann die Prüfung, wann ich will, ne? Oder ich mache mehrere Teilprüfungen oder was auch immer. Aber das muss dann digital ablaufen, weil händisch mit den Leuten kriegen wir es nicht hin. Das muss man fairerweise
Ja.
sagen. Ne? Ja.
Vielleicht auch jetzt fällt mir noch ein anderer weiterer Nachteil. Also es ist natürlich auf jeden Fall besser geworden. Corona hat das sehr gefördert, diese ja, Vielfalt an Lernmöglichkeiten, wie zum Beispiel Videos, Podcasts. Bei Ihnen im Lehrstuhl war das sehr gut schon damals organisiert. Sie haben ja bestimmt auch weitergemacht und das weiter ausgebaut. Weil bei vielen Modulen war schon da, ich kann für jetzt nicht sprechen, aber schon ja ganz klassisch nur die Lernbriefe nach Hause bekommen und dann in 6 Monate Klausurtermin. Also das wäre natürlich vielleicht noch ein weiterer Punkt, ein bisschen, dass die Lehrstühle vielleicht mal kurze kleine Vorlesungen oder mal so Übungsaufgaben. Die Mentoriate waren, glaube ich, vor Corona, dann
Fast
in
alle in
Corona.
Präsenz und durch Corona online geworden und sind immer jetzt
Und
noch online. Und jetzt machen wir so Online-Übungen, da beziehen wir jetzt die Mentoren mit rein, dass wir das also Lehrstuhl und Mentoriate so ein bisschen fangen wir jetzt damit an, das zu verzahnen. Das läuft aber alles online. Das ist also vielleicht der einzige Vorteil von Corona.
ja, genau, weil dann fehlt ja auch dieses Interaktion, diese persönliche natürlich, weil das ja Fernuni ist und es ist dann auch ein bisschen schwierig für die Studenten am Ball zu bleiben. Es ist wirklich, es ist sehr viel Motivation, eigene Motivation dann gefordert, damit man weiter macht, aber vielleicht auch ein bisschen Interaktion mit den Studenten, damit man auch so ein Bild vor Augen hat, wer steckt dahinter, genau, wer sind die Dozenten. Dann kann man auch vielleicht für die eine oder andere Frage auch mal leichter zu den Professoren oder Dozenten dann irgendwie die aufsuchen, weil man die kennt. Also vielleicht das auch, ja.
Gut, Frau Rodersen, die Punkte nehme ich mal mit. Wir arbeiten dran. Und ich würde noch die letzten Minuten vielleicht noch über Ihre Masterarbeit, Schrägstrich auch jetzigen Themenbereich ein bisschen sprechen, weil es auch total interessant ist jetzt gerade. Sie haben ja Ihre Masterarbeit geschrieben im Nachhaltigkeitscontrolling in der Energiewirtschaft. Ja, so. Und übrigens eine sehr gute Arbeit ist das gewesen, darf man an dieser Stelle sagen. Wie würden Sie denn den heutigen Stand jetzt so in der Praxis beurteilen, wenn so aus Ihrer Perspektive? Kommen wir da voran oder ist es eher noch so, nee, Nachhaltigkeitscontrolling macht jetzt der Controller irgendwie mit so?
Ja, eine gute Frage, auch schwierig, glaube ich, zu beantworten. So einfach zu beantworten ist es nicht. Also ist auf jeden Fall sehr viel, erfordert noch sehr viel Arbeit. Es ist ein sehr aktuelles Thema, wobei muss man sagen, jetzt die letzten Jahre mit den politischen Ereignissen, das so viel, habe ich das Gefühl, ein bisschen an Wichtigkeit verloren hat. Tatsächlich, was auch schade ist. Es war mein Wunsch, die Masterarbeit in Energiebranche Wirtschaft zu schreiben. Und es war auch eine gute Entscheidung. Es hat total Spaß gemacht. Es ging um meine Masterarbeit, um die Nachhaltigkeitscontrolling, wie gesagt, in der Energiewirtschaft. Da habe ich so eine qualitative Inhaltsanalyse dann durchgeführt und Berichterstattungen von 17, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, Energieunternehmen in EU. Und ich habe dann untersucht, wie detailliert und transparent die Energieunternehmen über Nachhaltigkeit tatsächlich berichten und ob da Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt. Und es war natürlich sehr, es war überraschend, die Ergebnisse. Also die Unternehmen aus Spanien, Österreich und Italien haben besser abgeschnitten als die nordischen Energieunternehmen aus Deutschland, genau, Schweden und Finnland. Aber ich würde das jetzt nicht so sagen, dass es ein Indiz dafür ist, dass die nachhaltiger sind. Vielleicht wäre das eine komplett andere eigentlich Masterarbeit, also für sich auf jeden Fall. Aber es ist vielleicht ein bisschen auch durch diese Standards, weil es gibt natürlich Standards einheitliche, aber die Unternehmen sind sehr frei, wie in welcher Detaillierungsgrad die berichten und welche Methoden die bei der Messung diese Kennzahlen, na, es sind dann letztendlich auch Controlling-Kennzahlen dann, wie die dann die gemessen werden und berichtet werden. Und da finde ich dann natürlich auch Controlling ein sehr wichtiger ja, Tool, sehr, sehr wichtig, spielt eine sehr wichtige Rolle und damit diese Kennzahlen dann auch irgendwie einheitlich berichtet werden, muss natürlich auch die regulatorischen Anforderungen dann einheitlich sein, was ja wird, glaube ich, schon dieses Jahr mit dem neuen Richtlinien.
Soll kommen, aber es soll ja ein bisschen abgespeckt werden, eigentlich, so wie ich das
Ach,
mitgekriegt
okay,
habe.
ja, genau. Also es war auf jeden Fall eine sehr interessante Arbeit, habe sehr viel gelernt. Also war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, hat Spaß gemacht und ja, die Ergebnisse waren auch überraschend, wie gesagt. Also es war ja.
War das ein Punkt für Ihren neuen Job irgendwie so, dass Sie da Masterarbeit geschrieben haben in dem Bereich? Weil das ist.
Ja, also ich wohne ja in der Nordsee und quasi der Hafen steht so vor die Haustür und da war, ist glaube ich, genau, also seit ein paar Jahren eigentlich das dänische Unternehmen Ørsted ist auch schon hier bei uns tätig und hat ja auch sehr viel darüber gehört und auch sehr guter Arbeitgeber und auch durch das Seminar schon beim Skiseminar und auch jetzt durch die Masterarbeit hat sich natürlich dieses Interesse nochmal gestärkt für die Energiebranche und dann insbesondere für die Windenergie, weil so ich habe das ja auch, mir war das wirklich bewusst dann auch mit der Masterarbeit, wo ich mich auch mit den Zahlen so richtig beschäftigt habe, was für einen großen Einfluss eigentlich die Energieindustrie an der Klimaziele, die Erreichungsziele dann klimaneutral zu werden für Europa 2050. Also spielt unheimlich eine große Rolle. Und wenn, da muss man erstmal anpacken, damit die anderen auch grüner werden. Und ich wollte auch sehr gerne einen Beitrag in diese ganzen Klimaneutralität dann machen. Und das war dann natürlich auch so. irgendwie hat sich dann so ergeben und es hat dann auch geklappt. Also bin jetzt genau bei Ørsted tätig in der Work Preparation tätig und auch bei Projektkoordination. Das Unternehmen hat schon 5 Windparks in Betrieb. Es wird erwartet, dass jetzt der 6. Park auch Anfang 26 auch in Betrieb kommt. Und wenn man das so jetzt umrechnet, wird dann zukünftig jährlich werden 2,5 Millionen Haushalte mit grünem Strom dann versorgt werden, was ist unheimlich viel ist. Und da ist natürlich auch unheimlich viel Potenzial, das weiter auszubauen.
Ja, okay, Frau Bodesen, Sie haben auf jeden Fall Ihren Beitrag geleistet für Nachhaltigkeit und insbesondere für Nachhaltigkeitscontrolling. Und dann wollen wir mal gucken, ob der Rest das dann auch so schafft in den Fähren. Ja, ich bedanke mich, dass Sie mitgemacht haben und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Vielen Dank nochmal, Ihnen auch.